Heute zu Gast der in New York ansässige Digitalunternehmer, Gründer von Oscar Health, Mario Schlosser.
Ich glaube auf jeden Fall, dass die Private Market Valuations runterkommen müssen. Da sehe ich überhaupt keine andere Wahl. Also diese riesen Divergence between Public Market Valuations und Private Market Valuations, die man im letzten Jahr gesehen hat und die jetzt noch mal stärker wurden, auch in den letzten paar Wochen jetzt, wo die Aktien auf jeden Fall gefallen sind von den Startup-Tech-Firmen, das kann nicht so bleiben. Es kann nicht sein, dass irgendwie im Private Market jeder 5 Milliarden wert ist und im Public Market jeder 1 Milliarde wert ist. Das ist total lachhaft.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Wir haben den Anspruch, dass jeder Podcast hier besonders ist und jeder Gast irgendwie inhaltlich besonders, sonst wäre er nicht hier. Aber jetzt mit Mario Schlosser ist das nochmal ganz, ganz anders gelungen, als ich eigentlich dachte. Ein deutscher Typ in New York, das hat mich schon mal angezogen. Dann ein großes Unternehmen. Health Tech war ich gar nicht so richtig interessiert am Anfang, bis ich begriffen habe, was sie da machen, dass sie das Versicherungssystem versuchen umzukrempeln, zu renovieren. Dann habe ich gesehen, mit wem er das gemeinsam macht. Da war ich auch erstmal neugierig, diesem Josh Kushner, also dem Bruder des Schwiegersohns von Donald Trump. Und es gab so verschiedene Punkte, wo ich dachte, okay, könnte ganz spannend werden. Aber was dann gekommen ist, war eigentlich noch viel geiler, weil was der Mario mir so erzählt hat, war mir überhaupt gar nicht klar, wie der da hingekommen ist. Vor allen Dingen, wie er auch bei Blockchain-Thematiken drinsteckt. Ich frage ja mittlerweile alle so ein bisschen nach ihrer Meinung zu Krypto, aber dass dann jemand auf einmal sagt, ja, ich habe das Konzept für Ethereum indirekt quasi mitgeschrieben und habe den Vitalik Buterin mit beeinflusst, was der Buterin auch offensichtlich so sagt. Also das hat mich schon ziemlich umgehauen. Plus die lustige Geschichte, dass er die Firma Penner Game, die ihr vielleicht kennt, die mal hier in Deutschland existiert hat, wo man versucht hat, einen Obdachlosen tatsächlich zum Schlossbesitzer hochzumanagen als Managerspiel. Da waren ja die Gründer auf einmal dann gemeinsam mit Sven Schmidt unterwegs, hier in Deutschland, also meinem Stammgast. Und genau dieses Game hat der Mario versucht, in Brasilien auszurollen, vor zig Jahren. Also es waren auch so krasse Zufälle dabei. Und das Ganze, wie gesagt, eingebettet in die Geschichte, wie er eine Firma gegründet hat, die mal 7 Milliarden wert war an der Börse, nämlich Oscar, dieses Versicherungsunternehmen. Mittlerweile ist sie nur noch knapp über 1 Milliarde wert, also auch ziemlich harter Absturz. Auch darüber hat er offen gesprochen. Es ist so viel drin. Also Aufstieg, Fall, Situationsbeschreibung, vielleicht demnächst wieder Aufstieg. Ich würde es ihm sehr wünschen. Ich fand ihn ein super Typ. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Mario Schlosser. Hi Mario.
Hi Leute. Freut mich, dass ich hier bei euch zu Gast sein kann.
Ist schon eine etwas ungewöhnliche Geschichte. Also so ein, wie kommt ein deutscher Typ, der glaube ich mal in Hannover Elektroingenieurwesen studiert hat, sozusagen nach New York zu so einem Milliardenunternehmen, das er auch selber als noch Shareholder, Gründer, erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du in den Bereich Krankenversicherung in den USA gekommen?
Ja, ist ein sehr gewundener Pfad, würde ich mal sagen. Also ich kam da jetzt, also wir haben jetzt vor 9 Jahren Oscar gestartet, ich und mein Co-Founder Josh Kushner. Den Josh kenne ich schon von einer Firma, die wir vorher zusammen aufgemacht haben, die mal für eine kurze Weile, eine der populärsten Social Gaming Companies in Brasilien war. Mhm. Auch nochmal eine andere Geschichte. Und ich kam zum ersten Mal in die USA im Jahr 2002. Da war ich gerade noch in Hannover an der Uni, habe da E-Technik studiert und Computer Science oder Informatik studiert und habe ein Praktikum gemacht bei Infineon damals noch in, im Silicon Valley. War dann ein halbes Jahr, hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ich will unbedingt zurückkommen hierher. Und habe dann einen Professor gefunden in Stanford, der auch ein Deutscher war, der mich dann da eingeladen hat, dort Research zu machen. Dann bin ich in den USA geblieben und das hat dann irgendwann über längere Zeit zu Oscar geführt.
Also das heißt, du unterschlägst es hier, dass du auch noch irgendwie ein Harvard-MBA gemacht hast und solche ganzen Sachen.
Stimmt, genau, ja. Also wenn du die ganze Lebenslauf hören willst.
Das ist ja keine Kleinigkeit, weil das ist schon irgendwie ein prestigereicher Abschluss.
Ja, nee, also gut, bringt schon was in einer bestimmten Art und Weise. Also ich war dann in Stanford für eine Weile als Visiting Researcher in Computer Science. Hab da einiges an Research gemacht zum Thema Distributed Computing eigentlich. Also eine von den Sachen, die heute so im Rahmen von Cryptocurrencies so ein bisschen wieder auch aufgekommen sind. Und bin dann zu McKinsey für ein paar Jahre, war auch da teilweise wieder zurück in Deutschland, an einem deutschen Büro, und bin dann nach Harvard an die Business School gegangen. Und eigentlich nur nach Harvard gegangen, weil ich dachte, da habe ich mal 2 Jahre Zeit. Business School ist nicht so sehr anspruchsvoll, akademisch gesehen, um Companies zu starten. Und der Oscar-Precursor, also die erste Company, die ich mit dem Josh, meinem jetzigen Oscar-Co-Founder, gegründet habe, die kam aus der Harvard Business School dann raus. Also diese Social Gaming Company, die hat dort den Anfang gehabt. Ja.
Und sagen wir jetzt, Josh Kushner, da werden jetzt vielleicht einige irgendwie sagen, der Name sagt mir irgendwas. Das ist der Bruder des berühmten Jared Kushner, der wiederum ja dann der Schwiegersohn von Donald Trump ist, korrekt?
Tatsächlich, genau so war das, ja. Und das ist auch ganz natürlich eine ganz andere Geschichte nochmal. Aber also Josh kenne ich schon seit etwa 17 Jahren. Der war an der Harvard Undergrad, als ich am Harvard College in der Harvard Business School war, und haben uns da kennengelernt und dann da gemeinsam eben dann Firmen gegründet. Jared kenne ich auch schon lange, und dass der mal so in die Politik gehen würde, hätte ich damals noch nicht gedacht, aber die Geschichte kann man ja überall mittlerweile nachlesen.
Aber das heißt, ihr habt euch eigentlich in Harvard kennengelernt?
Genau, ja. Also wir kannten... Also wie gesagt, er war am Harvard College, ich war in der Business School und wir haben uns über andere Bekannte kennengelernt. Und ich bin damals, wie gesagt, eigentlich nur an die Business School gegangen, weil ich dachte, 2 Jahre Zeit, um Firmen zu starten, ist mal keine Lücke im Resume, kannst du quasi ein bisschen an der Uni sein und parallel programmieren und so weiter. Und habe damals programmiert an einem Social Network. Das war 2005, da war Friendster noch einigermaßen populär. MySpace war noch an der Spitze quasi, Facebook gab schon so ein bisschen. Und da dachte ich, Mensch, hier Social Networking, gute Idee. Bisschen programmieren, Code ist auch nicht so schwierig zu programmieren. Und der Josh hatte dann die Idee, einfach quasi einen Facebook-Klon zu starten in anderen Ländern. Das war damals noch weniger irgendwie gang und gäbe. Also in Deutschland gab es, glaube ich, damals schon irgendwie Wer kennt wen oder sowas. Ne? Und aber allgemein war Facebook noch nicht mal irgendwie verfügbar für Non-College-Students in den USA.
Das heißt, das müsste damals so gewesen sein, dass auch Mark Zuckerberg dann noch in Harvard war zu der Zeit mit Facebook.
Nee, der ist, glaube ich, 2004 in Silicon Valley gegangen und ist da aus der Uni raus. Aber es war dann auch so, dass ich everybody in Silicon Valley has stories like this, aber als ich damals 2005 mich entschieden habe, nach Harvard zu gehen, habe ich einige Leute gefragt, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und der Sean Parker schrieb mich damals an und sagte, hey, we've got this new company called thefacebook.com, willst du mal vorbeikommen, Palo Alto, und Hallo sagen und irgendwie was zusammen machen? Da dachte ich, hey, who needs another social network? Ja, kann ich auch selbst bauen. Und wie gesagt, dann, naja.
Okay, dann war der aber selber
schwer zu vergleichen.
Aber das Ding, das ihr dann gemacht habt, das hat dann nicht gut funktioniert offensichtlich. Oder zumindest nicht so gut funktioniert, wie man sich erhofft hätte.
Klassische Startup-Story, würde ich sagen. Also die ursprüngliche Idee war Social Network für Latin America. Das war wirklich die ganz simple Idee. Facebook war nur in Englisch verfügbar. Die hatten in Brasilien, Argentinien sowas kein Eigengewächs damals an Social Networking. Und diese Idee, die verlief quasi total im Sand. Also wir haben dann einige Jahre dran rumgebastelt. Ich bin dann nach Harvard erstmal zum Hedgefonds gegangen. Bridgewater Associates heißt der, mittlerweile der weltgrößte Makro-Hedgefonds. Und habe dann so parallel quasi die Server am Laufen gelassen, so ein bisschen programmiert auf der Seite. Aber das hat nie so richtig abgehoben. Ich habe dann damals... auch wieder deutsche Verflechtung hier, das war im Jahr 2008, glaube ich, in Deutschland ein Online-Spiel gesehen, das sehr populär wurde. Es hieß das Penner Game.
Oh ja.
Kennt ihr vielleicht auch noch.
Hat ja. mein Stammgast Sven Schmidt gemacht. Ja, ja, absolut. Ja, klar.
Ah ja.
Ja, ja, genau. Das
ja, genau. Da waren, glaube ich, zwei Schüler aus Hamburg oder so, das gebaut haben.
Und dann kam Unternehmer hat sich da eingekauft. Den kennen wir sehr gut. Ja, genau. Okay.
Ah, interessant. Okay, die Geschichte kenne ich ja nicht. Aber ich habe das dann von hier aus gesehen, aus New York. Und ein Kumpel von mir, der auch ein Deutscher ist, der in Brasilien ist mittlerweile, der wurde damals so süchtig nach dem Spiel, dass er es Tag und Nacht gespielt hat, irgendwie Wecker gestellt hat, wann irgendwie da die neuen Drops kommen und so weiter.
Unglaublich, ja.
Und dann dachte ich halt, Mensch, das ist doch mal eine gute Idee, das mal in Brasilien zu machen. Und wir haben dann quasi diese Art von RPG-Roleplaying-Game im Prinzip genommen und die lokalisiert, ein Brasilien-Spiel rausgebracht mit der gleichen Codebase, die wir damals auf dem Social Network benutzt haben, und daraus so ein Fußballspiel gemacht. Also du hast irgendwie so einen jungen Typen gemanagt, der irgendwie aus der Favela in Elendsgebieten dort kam und irgendwie bis ins Nationalteam gecoacht werden musste. Und das war unser Spiel. Und das wurde enorm populär. In diesen Jahren, so 2008, 2009, waren die ganzen Social Network Channels ja total offen. Da war es irgendwie Zynga, Farmville und so weiter. Und dieser Teil der Company, der ist dann total in die Höhe geflogen. Und war für eine Weile enorm erfolgreich. Ich glaube, im Jahr 2011, 2012 waren ein Drittel aller Brasilianer haben unsere Spiele gespielt. Und ich bin dann damals auch aus dem Hedgefund raus und habe das dann Vollzeit gemacht für 2 Jahre oder so. Und dann bin ich da gefeuert worden. Von meiner eigenen Company quasi.
Warum?
Auch klassische Startup-Story. Games sind ja super fickle. Wenn da mal irgendwie einen Launch verpasst, hast du sofort ein Problem. Wir haben dann irgendwie ein Game, haben wir zu lang dran gearbeitet, bisschen so ein Launch-Window verpasst. Zynga haben uns verklagt für Copyright Infringements, was im Nachhinein lachhaft ist, weil jeder sich damals gegenseitig kopiert hat. Ja. Und Problem war dann, dass das Management-Team sich angefangen hat zu streiten. Also ich gegen den anderen Co-Founder, wir beide gemeinsam gegen unsere lokalen Leute in Buenos Aires. Viel von dem Engineering war in Buenos Aires damals. Und das sind heute alles gute Freunde von mir wieder. Damals in der Zeit flog das in die Luft und Josh und ich sind gefeuert worden. Und das war dann unmittelbar vor der Gründung von Oscar. Also der erste Kaffee, den der Josh und ich dann getrunken haben zusammen in New York, März 2012, da sagte er, hey, what do we do next? Let's start a health insurance company. Und dann
ging Oscar los. Ansatzlos vom Penner Game in Südamerika zu einer Krankenversicherung. Das ist ja also schon, sagen wir mal, sehr großer Sprung eigentlich.
Genau richtig. Ja, also ich, die ganzen ersten Designs für Oscar, also so, wo wir uns überlegt hatten, okay, was machen wir da jetzt anders als Krankenversicherung? Die hatten alle noch einen sehr starken Gamification Components. Also ich habe dann so die ersten irgendwie Designs gemalt für die Mobile App und actually damals noch Websites. Mobile App war dann fast noch weniger gang und gäbe, das war 2012 mittlerweile. Und die Idee war dann irgendwie so, wenn du zum Arzt gehst oder irgendwie dir ein Medikament abholst bei der Apotheke, so heißt's. sorry, manchmal muss ich meine deutschen Wörter hier wieder suchen. Dann taucht das bei dir in so einer Timeline auf und der Timeline musst du dann draufdrücken, dann springt da so ein Schatz raus, kriegst du Punkte, dann können sie wie hochleveln und so ein Zeug. Also alles sehr gamifiziert. Und das war eigentlich der ursprüngliche Ansatz von Oscar, dass wir wirklich dachten, dass der Versicherer, insbesondere im amerikanischen Gesundheitssystem, Krankensystem, eine enorme Macht hat, die er eigentlich nicht sehr ausnutzt. Und zwar in zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Zum einen können die Versicherer wirklich alles sehen, was du als End-User im Krankensystem, im Gesundheitssystem machst. Also jeder Arztbesuch, jeder Krankenhausaufenthalt sehen die Versicherer alles in Amerika, weil die im Prinzip dafür bezahlen müssen. Ja, also das ist eine sehr gute Data Visibility. Also das ist eine quasi Superpower der Versicherer. Und die andere große Superpower ist, dass sie den Geldfluss quasi steuern können im Gesundheitswesen in den USA. Das heißt, sie können den Ärzten sagen, wofür sie bezahlen und nicht bezahlen. Sie können den Versicherten sagen, wofür sie bezahlen und nicht bezahlen. Sie können theoretisch Incentives in place bringen und irgendwie Belohnungen bezahlen, wenn du irgendwie dich anders verhältst als Versicherer und so weiter. Und wir dachten also, von daher, wenn wir einen Versicherer bauen können, der viel höheres Member Engagement hat, also viel höheres Engagement hat mit den Versicherten, dann können wir das alles quasi dazu benutzen, um Leute zu überzeugen, im Prinzip das Gesundheitssystem anders zu navigieren, andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist Oscar.
Also das ist jetzt 11 Jahre her, ne, dass ihr das dann sozusagen da in New York dann euch ausgedacht habt?
Jetzt fast genau 10 Jahre her.
Okay. Also
es kam im März 2012, war die erste Idee. Und wir haben dann für ein paar Monate einfach nur so ein bisschen Research gemacht. Es hatte ja nichts zu tun, weil ich ja gefeuert war. Ich hatte keinen Job. Wir hatten mir so gedacht, mal überlegen, was ich noch machen könnte. Und damals gab es also im Prinzip überhaupt noch, es gab diesen ganzen Bereich InsurTech gab es noch gar nicht. Also es gab überhaupt kein Beispiel für eine Versicherungsgesellschaft, die von Tech-Gründern gegründet wurde. Weder in den USA, noch in Europa, noch irgendwo anders von dem, was wir so sehen konnten. Und es hatte im Staat New York, also in den USA ist das Finanzwesen und das Versicherungswesen State by State reguliert. Also wie im Staat New York hier. Im Staat New York hat es damals seit 25 Jahren keinen neuen Versicherer gegeben. Das heißt, es gab weder Tech-Insurance-Startups, noch gab es Insurance-Startups. Keins davon gab es das irgendwie. Also wirklich eine völlig neue Idee, die wir da versucht hatten zu verfolgen. Das Glück, das wir hatten, war, dass am 01.01.2014 ging dann das sogenannte Obamacare los. Und im Jahr 2014 war dann so ein Meilenstein, an dem zum ersten Mal Amerikaner wirklich für sich selbst eine Krankenversicherung kaufen konnten. Das gab es in den USA vorher nicht. In den USA warst du entweder versichert über deinen Arbeitgeber oder wenn du keinen Job hattest, hattest du einfach keine Versicherung. Und diese Obamacare-Gesundheitsreform würde quasi im Jahr 2014 dann so einen Markt zum ersten Mal erzeugen, wo Individuals, irgendwie Freelance-Designer, Freelance-Coder, irgendwie University-Lecturers und so weiter oder Restaurant-Mitarbeiter, wo die dann quasi individuell Krankenversicherung kaufen konnten. Das ist so ein bisschen so wie der deutsche Privatversicherungsmarkt mit dem Unterschied, dass in den USA es 40 Millionen Leute damals gab, die überhaupt keine Krankenversicherung hatten. Und die würden dann quasi alle da kaufen können. Und das war ein unglaublich guter Catalyst für uns, weil es quasi 1,5 Jahre nach dem Beginn dieser Idee, einen Versicherer zu starten, für uns diesen Markt geben würde, der dann zum ersten Mal es erlauben würde, quasi so ein Individual Market aufzubauen.
Und es wurde ja euch auch sehr viel Geld gegeben, ne? Also ich meine, über die Jahre ist es ja krass, wie viele Leute neben euch selber da jetzt dran geglaubt haben. Auch mit die prominentesten Namen so der Szene, also Google, aber auch die klassischen Wagniskapitalgeber, die man auch in Deutschland kennt, bei euch alle
Peter
drin.
Thiel.
Peter Thiel, genau. Und ich glaube, dein Josh Kushner, der aus guten Verhältnissen kommt oder sehr guten Verhältnissen kommt, hat auch selber sehr viel Geld investiert.
Genau, ja, also Krankenversicherung ist ein enorm kapitalintensives Geschäft, weil wir unsere Revenues letztes Jahr jetzt zum Beispiel 2021 werden irgendwie so um 4 Milliarden sein, 4 Milliarden Dollar im Year 2021. Und für jeden Dollar Revenue oder für alle 8 Dollar in Revenues müssen wir 1 Dollar quasi in Reserve halten. Quasi einen Bankaccount legen, zu den Regulierern schicken und die Regulierer kontrollieren dann quasi diesen Bankaccount, der ein Reserve-Account ist für das Risiko, das wir eingehen als Versicherungsgesellschaft. Ja. Und das heißt, kannst du irgendwie ausrechnen, dass wir da dann immer 500 Millionen oder sowas in Reserve Capital brauchen, das einfach nur auf der Bank liegt. Und diese Art von Kapitalintensität war damals auch noch völlig unbekannt im Startup-Bereich, weil es gab damals schon die ersten Versuche, so Neobanks zu bauen. BankSimple war einer der ersten Versuche damals. Und BankSimple war damals, oder eigentlich alle Neobanks, die es damals so gab, haben alle quasi versucht, keine Bank zu sein. Weil es klar wurde, wenn du eine richtige Bank wurdest, musstest du Reservekapital halten, wurdest reguliert und so weiter. Und the fashionable thing to do at the time war quasi zu sagen, hey, ja, ich mache die ganze Software, ich mache das irgendwie Member Engagement und so weiter, aber das eigentliche Banking, das lasse ich mal andere Leute machen. Und wir haben damals wirklich bewusst gesagt, nee, wir wollen die Lizenz haben, wir wollen das Reserve-Kapital haben, wir wollen end-to-end ein Versicherer sein, weil wir dachten, dass uns das viel mehr an Bewegungsfreiheit geben würde. Ja, also du hast aber genau recht. Also wir haben im Laufe der Jahre, ich habe jetzt aufgehört zu zählen, aber einige Milliarden an Risikokapital eingenommen müssen, weil eben das ein kapitalintensives Geschäft ist und bis heute auch noch das der Fall ist.
Was ist denn dann eure Produktvision? In Deutschland können wir es ja nicht sozusagen ausprobieren. In was hat dann so ein Peter Thiel oder Google da rein investiert, dass sie gesagt haben, ihr macht das besser als jetzt die Etablierten? Weil es gibt ja auch einen Grund, warum 25 Jahre da niemand was Neues gegründet hat.
Ja, genau. Ganz einfach eigentlich. Günstigeres, da muss ich immer die deutschen Begriffe mir überlegen, günstigere Gesundheit, mal so. Amerika insbesondere ist bei weitem das teuerste Gesundheitssystem in der Welt. Also in Amerika gehen etwa 18% des GDP, des Bruttosozialproduktes, ins Gesundheitssystem. In Deutschland ist es, glaube ich, irgendwie 10% oder so. So in der Schweiz, Japan und so weiter, vielleicht 9, 10, 11%. Das heißt, Amerika gibt unglaublich viel aus fürs Gesundheitswesen und hat verglichen mit anderen reichen Industriestaaten die schlechtesten Outcomes. Also irgendwie höchste Sterblichkeitsrate von Müttern in der Geburt und so weiter. Und für meine Begriffe das größte Problem ist Affordability. Also quasi, sag mal auf Deutsch, ob man sich das leisten kann, zum Arzt zu gehen. Das ist konsistent gesehen das größte Problem. Klar kannst du irgendwie, wenn du Ingenieur im Silicon Valley bist, kannst du dir leisten, zum tollen Arzt zu gehen oder sowas. Aber es gibt unglaublich viele Menschen in den USA, die in ökonomischen Verhältnissen leben, wo sie echt irgendwie Medikament nicht leisten können oder nicht leisten können, zum Arzt zu gehen und so weiter. Und wir dachten echt, der Versicherer ist am Ende dafür verantwortlich, von dir als End-User Geld einzunehmen, einmal pro Monat quasi Prämie einzunehmen und dann für deine ganze Gesundheitsvorsorge oder Vorsorge und Leistung und so weiter zu bezahlen. Ganz einfach das Versicherungsgeschäft. Das heißt, wenn wir als Oscar unsere User darauf quasi trainieren können, dass bevor die sogar überhaupt erstmal zum Arzt gehen, die erstmal bei uns checken, wer der beste Arzt ist, wer der günstigste Arzt ist, was die beste Medizin ist für diese bestimmte Sache, die sie jetzt lösen wollen, dann können wir die viel mehr leiten zum besten Outcome und quasi der günstigsten Leistung, die sie gesund machen würde. Und dazu musst du eigentlich der Versicherer sein, das richtig machen zu können. Weil nur der Versicherer, wie gesagt, die End-to-End-Visibility hat und nur der Versicherer quasi eben so ein Business-Model hat, wo Versicherer mehr Geld macht, wenn deine Gesundheitskosten runtergehen, du also quasi schneller gesund wirst. Das ist eigentlich für alle Versicherer so. Aber in den USA insbesondere ist der bei weitem größte Teil des Versicherungsmarktes einer, der nur indirekt überhaupt mal mit dem End-User kommuniziert. Bei den USA alle großen Versicherer eigentlich nur Firmen versichern und die Firmen dann quasi ihren Angestellten die Versicherung quasi so runterreichen. Das heißt, wenn du United Healthcare bist oder Cigna oder sowas bist, das sind die großen Incumbents in den USA, hast du eigentlich kein sehr wenig direktes Endkundengeschäft. Also was Oscar konkret anders macht als alle anderen, ist, dass wir eben einen viel höheren Prozentsatz haben an Mitgliedern, die im Prinzip uns so als den Einstiegspunkt ins Gesundheitssystem sieht und über uns die Ärzte findet, unsere eigenen Ärzte mittlerweile benutzt. Wir haben unsere eigenen Ärzte mittlerweile auch auf der Payroll und so weiter. Das ist quasi der große Unterschied. Und dann unglaublich viele Gesichtspunkte davon, zum Beispiel kann ich jetzt hier meine Art einen Knopf drücken und ich kriege meinen Oscar Primary Care Physician, meinen Oscar Hausarzt quasi, sofort Video Call, for totally free, komplett kostenlos. Wenn der Oscar Hausarzt mir was verschreibt, dann wird das Medikament auch kostenlos sein. Wenn der Oscar Hausarzt mir sagt, geh mal zum Kardiologen zum Beispiel, wird der erste Visit zum Kardiologen auch kostenlos sein. Und so weiter. Also quasi diese ganze in Einklang bringen von Incentives und Member Engagement ist quasi das Herz von Oscar.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen, Orientierungs-, Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Merkt ihr denn schon, dass ihr dadurch, dass ihr die Leute enger begleitet und darauf achtet, dass sie die Folgetermine und sowas auch machen, merkt ihr da schon einen Effekt, dass es quasi die Kosten auch für euch senkt und die Leute weniger krank werden? Kann man das schon nachweisen wirklich?
Ja, glaube ich schon. Also wir haben eine ganze Reihe, also wir haben zwei verschiedene Arten und Weisen, das zu beschreiben. Zum einen Micro-Examples, zum anderen, okay, how's the macro-performance looking? Okay, fangen wir mal Micro an. Zum Beispiel sehen wir, dass wenn du einen Oscar-Hausarzt hast und der Oscar-Hausarzt dir sagt, hier, nimm dieses Medikament, dann füllen etwa 85% aller Members von Oscar, die das Medikament verschrieben bekommen haben, füllen das Medikament in der Pharmacy, in der Apotheke. Also gehen zur Apotheke und holen es ab und nehmen das Medikament dann auch ein, natürlich. Ja. Der Durchschnitt ist etwa 60%. Das heißt, wenn wir unsere anderen Oscar-Mitglieder anschauen, die ihre Medikamente, irgendein Medikament von ihrem Non-Oscar-Hausarzt verschrieben bekommen. Also wir haben etwa 100.000 Ärzte, die einfach Non-Oscar sind, die bei uns im Network drin sind. Und ein paar hundert Ärzte, die quasi Oscar, quasi Medical Group Payroll sind. Das heißt, wenn wir dir dieses Medikament kostenfrei geben, weil der Oscar-Arzt es dir verschrieben hat, geht die Füllrate auf 85% hoch, von normalerweise 60%. Und wenn du mal Studien liest in USA, Deutschland und so weiter, die versuchen zu erleuchten, in welcher Prozentsatz von Leuten, die ein Medikament verschrieben bekommen, es auch wirklich einnehmen, ist es typically so 50-60% oder so. Und also wir haben es da wirklich geschafft, diese Medikamentenfüllquote hochzutreiben. Und das ist enorm wichtig, weil wenn Leute ihr Medikament nicht einnehmen, wahrscheinlich höhere Sterblichkeitsrate, schlechtere Outcomes und so weiter. Das ist mal ein gutes Beispiel. Anderes nettes kleines Beispiel ist, dass wenn du als, also ungefähr so 50% aller Oscar-Mitglieder sind what we call monthly active users. Also es ist wirklich dieselbe MAU-Metric, die auch so andere Technology-Companies benutzen und so weiter. Also wie viel unserer Leute sind quasi mindestens einmal im Monat in der App oder in der Website oder reden mit ihrem Coach. Wir haben alle möglichen Coaches bei Oscar. Das ist etwa 50%, was auch, ich würde mal so sagen, 10-mal höher ist als andere Versicherer in den USA.
Eine halbe Million und, habt ihr insgesamt, ne? Eine halbe Million habt ihr ja insgesamt an Kunden mittlerweile.
Letztes Jahr hatten wir eine halbe Million, genau. Ja. Dieses Jahr werden wir jetzt bekannt geben, nächsten 2-3 Wochen. Also da muss ich jetzt Acht geben als Public Company, das ist Material Non-Public Information. Kann ich also nicht sagen. Müssen wir auf einen Earnings Call warten, leider. Aber wir hatten wirklich wieder sehr gute Anklang in dieser Open Enrollment Phase. Also wir können quasi in 6 Wochen am Ende des Jahres wachsen. Und dann muss halt dann alles kommen. Und dann alle Leute, die dann quasi in den 6 Wochen zu uns kommen, die bleiben fürs ganze nächste Jahr. Ja, also diese 6 Wochen laufen jetzt geradeaus. Und lief gut, aber werden wir jetzt bekannt geben in ein paar Wochen, wie viel wir da jetzt genau haben.
Das heißt, ihr könnt nur in den 6 Wochen Kunden generieren? Also das restliche Jahr könnt ihr gar keine Neukunden generieren?
Nee, ja, das ist total aus. Also es gibt unglaublich viele Verrücktheiten, die wir navigieren müssen als highly regulated insurance company. Und das ist auch ein Grund, weil warum jetzt unsere Stock-Market-Performance momentan noch total im Klo ist, ja, weil halt immer noch so eine Art Trailblazer sind. Also wirklich das erste Versicherungs-Startup und auch eine der ersten jetzt, die wirklich public sind in den USA, kamen jetzt einige andere schon nach uns auch, oder einige andere, die nach uns kamen, sind sogar vor uns noch irgendwie mit SPAC an die Börse und so weiter. Aber wir sind so die erste große gewesen, würde ich mal so sagen. Und diese Seltsamheiten, wie so das Pricing funktioniert in dem Markt, wie eben diese quasi 6 Wochen am Ende des Jahres, kannst du irgendwie wachsen, Rest des Jahres nicht und so weiter. Das sind so die Sachen, die Public Markets momentan noch nicht so richtig verstehen, wie das funktioniert. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass jetzt, die Zahlen, die wir da jetzt so sehen, von den Analysts zum Beispiel über uns, viele von verstehen noch nicht, wie Oscar funktioniert. Und das ist halt gut. Dann liegt an uns, das jetzt besser zu erklären.
Aber genau, man muss einmal die, auch sagen, ja.
Aber einmal die Performance für die Hörer. Du hast ja gerade im Klo. Also ihr seid letztes Jahr irgendwie für, ich glaube, 7 Milliarden, also Valuation, an die Börse gegangen. Und jetzt ist es noch so bei 1,2 oder so, 1,3?
Irgendwie sowas, ja.
Also es ist schon sehr viel weggebrochen. Das heißt, Anleger der allerersten Stunde wären jetzt aktuell enttäuscht, logischerweise. Und was man auch sieht, das hast du ja gerade schon ein bisschen erklärt, warum das so ist, ist natürlich, wenn man sich überlegt, wie viel Kapital ihr eingesetzt habt, das ist ja schon mehrere Milliarden, um die Firma zu bauen. Und jetzt guckt man und sagt, okay, der Firmenwert an der Börse ist angeblich jetzt nur noch 1,2 Milliarden. Das ist natürlich, dann ist man natürlich auch irgendwie als Anleger oder als Investor erstmal, denkt man sich, oder auch als Gründer wahrscheinlich, Mensch, das ist natürlich so eine scheint nicht so effizient mit dem Kapital irgendwie zu funktionieren. Das ist so das, was man dann wahrnimmt. Aber da sagst du gerade, das sind natürlich die Gründe, ist diese Branche, die das so erfordert.
Also, that's sort of like, you know, that's the game you decide to play, würde ich mal so sagen. Also, wir hätten nicht an die Börse gehen müssen. Das war unsere Entscheidung. Und für meine Begriffe wird das langfristig gesehen auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen sein. Wir haben enorm viel Kapital im Börsengang eingesammelt. Wir sind damals wirklich, wenn du mal auf den Markt so schaust, wir sind damals wirklich am Peak der Digital Health Euphoria an die Börse gegangen. Also im März 2021, Teladoc zum Beispiel, andere Firmen in dem Bereich waren irgendwie alle irgendwie so noch 3-mal mehr wert, als sie jetzt wert sind, teilweise mehr. Von daher sind wir nicht die Einzigen, die jetzt im letzten Jahr diese Art von Entwicklung mitgemacht haben. Aber klar, natürlich, auf keinen Fall wollen wir da bleiben, wo wir jetzt gerade sind. Ich bin mir absolut sicher, dass es eine Momentaufnahme ist. Also wir haben mehr Geld in der Bank, als unser Börsenwert ist momentan. Also von daher macht das überhaupt keinen Sinn. Aber was ich erstaunlich finde in den Public Markets, ist, dass enorm viel wirklich, also ich denke schon, dass auf langfristig gesehen, dass die Public Markets recht effizient sind, dass sie also quasi Information gut discounten und so weiter. Aber short-term kommt es sehr auf die Flows an. Also wer kauft und wer verkauft. Das ist eine ganz einfache Sache. Ja. Und momentan sind die großen Funds, die großen Investoren enorm vorsichtig, in Namen reinzugehen, die stark gefallen sind. Und wir haben eben auch jetzt seit 6 Monaten eigentlich keine guten Nachrichten mehr in unseren Earnings Calls rausgebracht. Deswegen, jetzt haben wir ja im Februar wieder eine Chance, wieder zu sagen, wie viel wir gewachsen sind, wie die letzte quasi halbe Jahr gelaufen ist in Bezug auf Kosten und so weiter. Aber das letzte Jahr mit Covid, Kosten, irgendwie allgemeine IPO-Fatigue und so weiter, war schwierig. Bin mir sicher, das war für uns die richtige Entscheidung, an die Börse zu gehen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, weil, wie gesagt, am Ende des Tages, wir haben das Kapital, Josh und ich haben Control of the Board and the Company, ja, wir haben also Voting Control, und von daher werden wir das Konzept ist für meine Begriffe total sound, dann müssen wir halt dieses Jahr zeigen, dass wir das können.
Ist es eigentlich für dich verrückt, wo du das gerade sagst, mit Obamacare und auch mit dem Trump, ist ja irgendwie schon auch fast ironisch, dass sozusagen ausgerechnet dein Co-Gründer, dessen Bruder jetzt der Trump unterstützt hat und der damit ja sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, auch so ein bisschen gegen euer Business arbeitet.
Ja, natürlich verrückt. Du, also wir haben, ich kann weder von Josh, von Jared sprechen, das versteht er sicherlich, aber Josh hat ja klar gemacht, was seine politische Anwandlungen sind, ja, und
Also der ist eher Demokrat, ne? Kann man glaube ich sagen. Ne?
Genau, ja, also mit den Ideen in Einklang auf jeden Fall sehr stark auf der Ideenseite. Wir waren damals enorm vorsichtig, dass wir eben nicht irgendwie jemals da versucht hatten, da irgendwie Einfluss zu nehmen, weil das uns total klar war, dass das sofort uns, dass es uns sofort um die Ohren fliegen würde. Wenn es jemals rausgekommen wäre, dass irgendwie ich oder Joshua ins Weiße Haus gegangen wären, irgendwie was über Krankenversicherung erzählt hätten oder sowas, das wäre sofort, zack, da wären wir sofort abgeschossen worden. Mir war damals eigentlich immer schon klar, und haben wir auch mal öffentlich gesagt, dass die allgemeinen Prinzipien von Obamacare Prinzipien immer schon waren, die eigentlich eher republikanisch waren. Und dass das dann auch dazu führen würde, dass es sehr schwierig werden würde für Republikaner, das zu ersetzen mit einem noch republikanischeren Ansatz. Also Obama hat damals in 2010, als die Reform gepasst wurde vom Congress in den USA, sehr viel Flak genommen, abgeschossen oder wurde sehr viel, sehr angeschossen von eher so von der linkeren Seite, dass selbst in Obamacare du noch recht viel an Deductibles hast, also quasi an Eigenbeteiligungen hast in verschiedenen Plandesigns, was eher so eine republikanische Idee ist, ja, dass du erstmal so irgendwie die ersten $1,000 quasi aus eigener Tasche bezahlen musst, bevor die Versicherung dann quasi einspringt und so weiter. Und diese ganze Idee kam ursprünglich schon mit Romney, der in Massachusetts, als er damals Gouverneur war, eine Krankenreform angestoßen hat. Und das wurde dann zu Obamacare. Und das heißt, hinter vorgehaltener Hand hat dir jeder Republikaner damals schon mal gesagt, yeah, we're not going to replace Obamacare because already kind of, it's already Romney-Care, it's already Republican. Und da genau darauf lief es dann auch hinaus, dass, dass das Konzept an sich ganz klar eigentlich funktionierte und weiter funktionieren würde. Und die andere Sache war, dass etwa 15 Millionen Amerikaner, die zum großen Teil in Florida und Texas sind, was jetzt so quasi republikanische oder mittlerweile eher so quasi Swing States sind, dass die damals zum ersten Mal wegen Obamacare einen Versicherungsschutz bekommen haben. Und es war uns total klar, dass die Uhr da niemals zurückgedreht werden würde. Kein Republikaner wäre dumm genug gewesen, zu sagen, 15 Millionen Leuten zu sagen, fuck off, you're not gonna have any, you know, die in the streets. Das wird einfach nicht passieren. Genauso kam es dann auch. Und von daher, also wie gesagt, auf jeden Fall awkward, auf jeden Fall seltsam, da ständig Pressefragen zu bekommen und so weiter. Irgendwie Josh Jared und Trump und so weiter. Aber am Ende des Tages, Economics wins out. Ja.
Wie viele Leute arbeiten aktuell bei Oscar? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Etwa so 2200.
Okay. Und nochmal ganz kurz zu dem Thrive. Ich meine, das ist jetzt ja nicht deine Baustelle, aber nur weil das wahrscheinlich jetzt bei einigen Hörern die Frage kommt, das hat sich jetzt auf 10 Milliarden erhöht, da der Fonds. Das ist jetzt ja schon eine Dimension, selbst in heutigen Zeiten, die gigantisch ist. Was hat dazu geführt, dass Thrive so krass gewachsen ist, also dass der auf einmal so viel Geld da jetzt nebenher verwaltet?
Also der war, ich würde mal sagen, zwei Sachen. Zum einen der richtige Riecher in Bezug auf Investitionen. Also ich glaube, der hat es. Ich weiß schon, wie wir in 2014 oder sowas saßen wir irgendwie bei Thrive und haben irgendwas über Oscar diskutiert, aber es war spät abends. Und da haben die diskutiert damals, ob sie in Spotify noch mehr investieren sollen. Da war, glaube ich, Spotify irgendwie schon 5 Milliarden oder sowas. Und ich als Ingenieur dachte irgendwie, no fucking way. Like, ist total logisch, dass die Record-Labels denen irgendwann das Wasser abgraben werden, das irgendwie selbst machen werden, und Apple und Google werden das machen und so weiter. Und die haben ein gutes System gebaut, um wirklich quantitativ zu sehen, wie groß sowas werden kann und wie irgendwie so große Shifts im Markt und so weiter zu agieren, und haben dann damals noch mal investiert in eine super Investition. Early Investor in Stripe, Early Investor in Instagram, Early Investor in, also unglaublich viele, denn GitHub, unglaublich viele dieser großen Consumer-Internet-Namen und Enterprise-Software-Namen, die ihr alle kennen würdet, Thrive war da von vornherein drin. Also die haben einen unglaublich guten Return gehabt.
Und das war auch mal der Josh, der das gemacht hat. Also
das ist der Josh, ja. Das. Ja, Josh hat eine unglaublich gute Art und Weise. Der Josh ist ein unglaublich guter Typ, muss man nochmal so sagen. Der ist unglaublich kind.
Großzügig.
Ja, groß, genau, nett wäre so die andere deutsche Übersetzung. Nett hört sich irgendwie so ein bisschen irgendwie ein netter Versuch irgendwie so an. Also, der ist unglaublich, großzügig ist nicht auch das Richtige geworden. Der ist ein unglaublich guter Businessman. Also, nicht jetzt irgendwie natürlicherweise großzügig von daher, aber genau, sehr, sehr quasi fair, aber unglaublich nett und also nett wirklich das richtige Wort. Hat für alle Zeit und immer sehr zum Prinzip getrieben. Und der ist ein unglaublich guter Aggregator of Talents, würde ich sagen. Das ist auch der zweite Punkt, den ich gemacht hätte in Bezug auf Thrive Success. Mhm. Der Josh hat damals in Instagram investiert, kurz bevor die an Facebook verkauft wurden. Das war 2012. Gerade so, als Oscar losging. In der ersten Präsentation, die wir im State Capital von New York, Albany, New York, an die Reguliere gegeben haben, muss man hochtrecken nach Albany, Reguliere irgendwie zeigen, muss ich eine Krawatte anziehen und so weiter. Da hatten wir ungelogen, hatten wir ein Slide, wo wir drauf geschrieben haben, we gotta get a bunch of reserve capital, wir mussten 50 Millionen Dollar einsammeln quasi, and we're gonna raise them with the people who sold Instagram to Facebook. Das war quasi eine unserer Lines. Wir dachten, sogar die Reguliere erkennen irgendwie Instagram, ja, und Facebook, weil Josh halt kurz vorher da drin war. Und der ist in diesen ganzen Firmen drin, weil die Gründer von diesen Firmen denken, er sei ein Supertyp. Und er versteht, wo sie so durchgehen. Er kann sie verbinden mit anderen Leuten und so weiter. Und da ist der unglaublich gut. Und das ist Teil des, also Venture Capital ist quasi make good decisions and know the right people. Ja? Im Prinzip diese zwei Sachen. Und da ist er in beiden von diesen Sachen, der Josh, unglaublich gut drin. Er ist keiner, der jetzt irgendwie, also Thrive, die andere Sache, die Thrive gemacht hat, ist, dass nach dem für lange Jahre Erfolg und in Zukunft auch wieder Erfolg von Oscar, konnten sie sehr gut andere Firmen helfen zu starten. Also Capsule zum Beispiel ist eine Drug Delivery Company, die auch in New York ist. Cedar ist eine Company, die so Healthcare Payments macht. Und die sind alle mehrere Milliarden wert. Die sind noch nicht in der Börse, das ist alles Private Markets und Private Markets, Valuations, whatever, right? But das sind alles Startups, die quasi aus Thrive heraus angefangen wurden und da gefundet wurden. Und das lief also auch, das ist gut, um dann andere Founder zu überzeugen, dass sie deren Geld nehmen sollen.
Okay, und denkst du manchmal Mist, ich hätte ja auch bei Thrive mitmachen sollen? So jetzt im Nachhinein, wenn du so überlegst, das ist ja bei Oscar die Reise noch länger, da musst du noch ein paar Jahre wahrscheinlich das erstmal wieder Turnaround machen, während da jetzt ja scheinbar das absolut die Sonne scheint.
Also Turnaround würde ich auf keinen Fall nennen. Wir müssen einfach weitermachen, was wir bisher gemacht haben, ja, und einfach mal mal weiter Results zeigen. Die Antwort auf die Frage ist nee, überhaupt nicht, du. Also es ist auf jeden Fall so, dass es in diesem Venture-Bereich ein unglaubliches FOMO gibt, ja, also Fear of Missing Out gibt. Das war bei mir jetzt auch so, dass du dann irgendwie denkst, oh wow, jetzt sind wir in der Börse. Okay, aber jetzt jeder andere ist auch in der Börse mittlerweile. Ja? Irgendwie jeder kam in der SPAC hier ran und so weiter und denkst irgendwie, wir sind eigentlich gar nicht mehr so toll jetzt plötzlich. Und finde ich erstaunlich, weil ich hätte auf jeden Fall niemals, dass ich da irgendwie hier in Trier erst in der Uni war, in Hannover dann oder sowas, das können wir das Hochheimer Main in der Nähe von Frankfurt, ja irgendwie mini kleine Weinstadt, ja, dass man irgendwie an die New Yorker Börse gehen würde. Ja. Wir sind übrigens an der NYSE, nicht an der Nasdaq.
Ah, okay, ja.
Wie schnell sich sowas relativiert, ist erstaunlich zu sehen. Honestly, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen sehr selbsttherapeutisch an, aber im Nachhinein war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir von vornherein mal einen fallenden Stockpreis hatten, weil es mich auf jeden Fall gezwungen hat, irgendwie zu sagen, okay, you know what, fuck it. I mean, it's just pointless to look at this price every day. Jetzt mal auf jeden Fall ein Territory, wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht, irgendwie, weil Stockpreis below Dollars in the bank, what the fuck? Like, how is that possible? If somebody bought Oscar today, they could get more money than it would cost them, basically. Und dass dieses Erfahrung hat mich damals quasi gelehrt, wie bescheuert es eigentlich ist, irgendwie so FOMO jetzt irgendwie zu haben. Also ja, zu denken irgendwie, okay, what somebody else, maybe we did something interesting, but what somebody else is even more interesting, eben noch interessanter. Mhm. Ja. Das ist alles Quatsch. Ich weiß nur, ich habe den Tony Hsu damals, den DoorDash Founder, kennengelernt 2017 auf so einer Investorenkonferenz und er und ich haben uns damals irgendwie so gegenseitig die Wunden geleckt, weil er auch irgendwie in 2017 waren die total am Arsch, irgendwie alles an der Kurve in der Hand, irgendwie raus und irgendwie keiner wollte ihn mehr funden und er hat irgendwie so, what the fuck, irgendwie, wir können vielleicht versuchen zu verkaufen, sonst gehen wir wahrscheinlich out of business und wir genauso, es war so das Jahr nach dem Trump und so weiter, alles irgendwie auch totally fucked up, alle Oscar verlassen und so weiter, geschrumpft und jetzt guckt ihr da wo an, wo die sind, ja, und wo wir sind. Natürlich kann ich jetzt irgendwie sagen, wow, Tony Hsu irgendwie did a way better job than I did und ist viel reicher als ich. Irgendwie kann ich für sein Penthouse kaufen in New York und hat nur irgendwie sehr viel Geld übrig. Honestly, ist mir mittlerweile scheißegal. Also da jetzt irgendwie das zu gucken, das wird sich alles wieder ändern. Oscar wird erfolgreicher, Dodash wird weniger erfolgreich werden im nächsten Jahr. Da bin ich mal fast schon sicher hier, ohne jetzt irgendwie material information zu geben hier. Und diese Sachen sind so dermaßen beeinflusst von Circumstances und fast-moving river, die happen to be a part of. Da musst du echt durch. Also konkrete Antwort ist, nee, ich bin happy darüber, dass andere bei Thrive, die vielleicht weniger, vielleicht mehr hart gearbeitet haben als ich, dass die mehr Kohle gemacht haben, das ist super. Das können die mal ruhig weitermachen. Ja. Honestly, für mich ist das alles echt ein Teil, da ist einfach mal in der näher dran zu sein an diesen Geschichten, ist schon mal cool. Ja. Da mal irgendwie zu denken, dass jetzt irgendwie der Trump vielleicht Oscar hasst oder sowas, ja, super, ja, geile Geschichte, ja, zu denken, dass Obama vielleicht darüber, dass uns vielleicht kennt und irgendwie gut findet, dass wir existieren, klasse Geschichte, die Geschichte reicht schon, ja, jetzt natürlich, sagt das nicht Investoren, da muss halt der Stockpreis mal wieder her jetzt, langsam, da reichen die Geschichten nicht, aber das reicht mir immer schon persönlich.
Hast du denn irgendwie Angst, dass sich gerade der Wind an den Börsen so ein bisschen gedreht hat und generell Tech langfristig schwieriger wird? Also Wachstums- und Tech-Companies, da ist ja in den vergangenen Wochen in der überall die Kurse ziemlich abgespiert, wegen auch der Zinsangst. Machst du dir da irgendwie Sorgen, dass das langfristig so weitergeht?
Also ja und nein. Sorgen für Oscar nicht, weil wir halt das Glück hatten, im Nachhinein eben wirklich an einem guten Punkt zu gehen. Und wir wollten damals eine Milliarde einsammeln in dem Börsengang. Und ich habe dann allen Bankern gesagt, am Abend vorher, wenn du den finalen Preis festlegst, get the absolute maximum you can get. Wir haben dann 1,5 Milliarden eingesammelt quasi, weil wir halt wirklich dachten, hey, I don't give a shit about it's not true about the price, like we give a big shit about the stock price, but I don't give a shit about if the pop is going to be this or that. Ja, wir wollen, was enduring legacy für Oscar sein wird Geld in der Bank. Ja, und das heißt, wir haben damals wirklich gut Kapital einsammeln können, viel mehr als die anderen. Und von daher haben wir da erstmal eine gute Position. Und sind nicht so wie andere, die später im Jahr kamen, dann zu wenig eingesammelt haben und dann wirklich dieses Jahr, denen könnte das Geld ausgehen. Das ist viel gefährlicher. Also das ist das Gute an der Börse, dass der Börsenkurs selbst eigentlich deine Business Strategy nicht beeinflusst, direkt, indirekt natürlich schon, weil du halt zeigen musst, dass du was kannst, aber direkt nicht. Du musst jetzt nicht irgendwie, ist nicht so wie wenn deine Sales runtergehen, dass du irgendwie Leute rausschmeißen musst. Unsere Sales sind super hoch. Ja. Also das zum einen, da habe ich keine Angst. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Private Market Valuations runterkommen müssen. Da sehe ich überhaupt keine andere Wahl. Also diese riesen Divergence between Public Market Valuations und Private Market Valuations, die man im letzten Jahr gesehen hat und die jetzt noch mal stärker wurden, auch in den letzten paar Wochen jetzt, wo die Aktien auf jeden Fall gefallen sind von den Startup-Tech-Firmen, das kann nicht so bleiben. Es kann nicht sein, dass irgendwie im Private Market jeder 5 Milliarden wert ist und im Public Market jeder 1 Milliarde wert ist. Das ist total lachhaft. Ja? Also da denke ich auf jeden Fall davon aus, dass es runterkommen wird. Und ich kann dir sagen, was ich auf jeden Fall sagen kann mit Authority, ist, dass die Conversations mit Investoren im Markt, dass die komplett sich geändert haben. Vor einem Jahr ist alles aber irgendwie Growth, Wachstum vor einem Jahr, alles irgendwie, Disruption Story, Multiple Revenues und so weiter. Jeder Investor fragt dich jetzt, werden die Unit Economics funktionieren und wann wirst du aufhören, Geld zu verbrennen? Jeder Investor fragt dich das. Und das kann sich auch wieder ändern. Also das, ich weiß damals noch, als WeWork sein IPO abgesagt hat, im September 2019, hatten wir auch eine Phase, wo jeder Investor gesagt hat, this is the big change. Von jetzt an ist alles erstmal hier auf Profitability umgemünzt. Und dann kam die Pandemic, dann kam irgendwie Money Printing und irgendwie Stimulus und so weiter. Und es ging wieder von vorne los. Also das kann man einfach schwer sagen, wie sowas funktionieren wird. Also, aber es ist, momentan sind wir in einer Phase, in der jede Public Company zeigen muss, funktionieren die Unit Economics und wann wirst du profitabel werden. Und das wird auch, wenn das länger so weitergeht, wird das zurückfließen auf die Private Markets. Und ich sage dir noch eine letzte Sache darin, da wäre ich enorm froh. Weil momentan ist es echt so, dass diese Fear of Missing Out hat jeder. Du kannst in New York um die Ecke laufen, wenn du irgendwie aus Oscar rauskommst und es gibt dir jemand sofort 10 Millionen Dollar. Das ist überhaupt keine Frage. wenn du irgendwie Director, VP oder sowas bei Oscar warst, wir haben im Talent Market eine super gute Reputation, weil halt den Investoren im Healthcare-Bereich klar ist, keiner hat irgendwie diese Plumbing, diese Klempnerarbeit gemacht, die wir gemacht haben im Healthcare-System, ja, mit diesem Tech-Bands, den wir so haben. Und da, egal was der Stockpreis da jetzt macht, Investoren nicht nur das, wo wir funden, wenn Leute rausgehen aus Oscar. Und das kann nicht so weitergehen, weil diese Startups werden nicht alle irgendwie Milliarden wert sein. Und das andere ist halt irgendwie Cryptocurrency, finde ich alles total lachhaft, was da passiert. Und dass da irgendwie Leute enorm viele Kohle machen können, das muss sich auch mal ändern, weil das zu Verzerrungen führen wird im Talent Markets oder schon führt. Und das muss auch mal zurückgedreht werden. Und die final Sache ist halt, dass Google, Facebook und so weiter Kohle hinterher schmeißen können, den Ingenieuren, wie halt keine andere mitmachen kann. Und das wird irgendwann auch nicht mehr so weitergehen.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Aber wo glaubst du, ist denn das Ventil? Weil ich meine, man hört ja jeden Tag eigentlich einen neuen Fund, der irgendwie eine Milliarde oder sowas einsammelt. Und dieses Geld hat ja auch einen unglaublichen Anlagedruck. Also wo ist quasi das Ventil, ja, dass in einem Startup-Markt die Bewertungen wieder sinken?
Das ist das Problem. Also du hast genau die richtige Dynamik da angesprochen. Solange noch viel Kohle ist in den Private-Market-Funds, werden die Private-Market-Values auch nicht runtergehen. Die konkrete Dynamik, wusste ich vorher auch so nicht, aber mittlerweile gibt es ja ganz viele Crossover-Investors, Coatue, Tiger, ja, alles quasi in beiden Märkten drin, ja, Private und Public. Und wir fragen uns immer so, warum kaufen nicht mehr von denen die Stocks, die jetzt irgendwie abgebietet worden sind, aufgeschlagen worden sind. Und der Grund ist, oder einer der Gründe ist, dass diese Stocks Mark-to-Market werden müssen. Also das heißt, wenn du ein Hedgefonds bist und du hast irgendwie aus Public Market Company Stocks, hast du jeden Tag einen Preis und du musst Mark-to-Market machen. Und das heißt, dein Portfolio wird runtergehen und wird hochgehen. Ja? In Private Markets geht das Portfolio eigentlich nur hoch, weil Private Market Companies darauf conditioned sind, zum einen, dass sie lieber keine Kohle annehmen werden, wenn die Valuation runtergeht. Und zum anderen, und das lief vor ein paar Jahren schon mal, und ich glaube, ich will zurück in die Phase jetzt, du enorm viele Sachen einbauen kannst in eine Private Market Fundraising Rounds, die Investoren viel Protection gibt, aber die nicht in Evaluation auftauchen. Also wenn du mal genau schaust, gibt es enorm viele Startups mittlerweile, die irgendwie auf dem Papier 3 Milliarden wert sind, aber die irgendwie eine 2 Milliarden Liquidation Preference haben. Ja, also die quasi irgendwie 1 Milliarde eingesammelt haben auf einer 2x Liquidation Preference und irgendwie alle möglichen IPO-Ratches drin haben. Das heißt, die Investoren kriegen quasi ihr Geld zurück, selbst wenn die Company irgendwie 3 Milliarden wert wäre im IPO. Und sonst niemand anderes kriegt überhaupt erstmal was. Wenn die Company muss über 3 Milliarden rübergehen, otherwise the value of the equity, common equity is zero. Und das sind alles Sachen, die Private Market Valuations quasi künstlich noch hochhalten werden, glaube ich. Da wäre ich enorm vorsichtig als jemand, der in eine Company reingeht und irgendwie denkt, ah, I'm gonna get percent of equity and whatever, that's what I'm gonna get from the company, weil man das oftmals nicht versteht als Ingenieur oder sowas, als irgendwie als Co-Founder versteht es oftmals nicht. Und ich wäre auch vorsichtig, irgendwie als neuer Founder, der jetzt irgendwie sofort 100 Millionen einsammeln, weil diese Liquidation Preference kriegst du nicht mehr weg. Ja? Da bist du sofort irgendwie drin gelockt. Liquidation Preference heißt, dass die ersten, ja. Dass die ersten 100 Millionen oder sowas an Investoren zurückgehen,
one-to-one. Aber das heißt ja eigentlich, wenn man jetzt sozusagen deine Einschätzung hört, als Kleinanleger jetzt oder als Normalanleger, der jetzt ohne große irgendwelche Write-Downs oder Write-Ups oder sowas denkt, einfach nur irgendwie Geld verdienen möchte, dass es attraktiv sein könnte, jetzt in die gerade heruntergebieteten oder eingebrochenen Tech-Aktien reinzuinvestieren. Also in dem Sinne ist ja rein schon makromäßig hergeleitet, vielleicht Oscar ein gutes Investment.
Also jetzt, ich als CEO sollte ich nicht über Oscar reden, und Stockpreis da natürlich, irgendwie SEC und so weiter, Public Company Regulation. Allgemein gesehen ist das keine schlechte Idee, mal zu gucken, welche von den Companies sind alle indiscriminately gefallen. Das sehen wir genauso. Also wir haben Companies in unserem Bereich, die haben irgendwie SEC-Investigations gegen sie. Ja? Und irgendwie Department of Justice-Investigations. Und die sind genauso viel oder gefallen wie wir. Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, weil völlig anderes Risikoprofil. Von daher würde ich schon sagen, dass man schon schauen könnte, wer ist gleich viel gefallen wie andere vom Peak. Und wo ist vielleicht die Story doch noch anders von dem, was man so irgendwie lesen kann, wenn du mal S1 liest und wenn du mal irgendwie Public Filings liest und so weiter. Das ist, glaube ich, schon keine schlechte Idee. Da wird sich Spreu vom Weizen auf jeden Fall trennen. Wir werden hart daran arbeiten, dass Oscar eine von den Weizen ist. Hoffe ich, dass das mal richtig ist, die von den beiden. Ja. da gibt's auf jeden Fall Opportunities, glaube ich. Ich würde nicht jetzt irgendwie in neue Börsengänge reingehen, weil da die Banks mittlerweile zu gut sind mit Investoren, da nochmal den Preis zu pumpen, und die Banken mittlerweile zu sehr gelernt haben, dass da die ersten so quasi Pops, dass sie nicht bergab gehen. Also da jetzt irgendwie auf Robinhood reinzugehen und zu sagen, I'm gonna be part of the IPO, das halte ich für eine schlechte Idee. Ja, das ist ja so eins von diesen Democratization of Investment of everything, Robinhood und Public Accounts und so weiter, die jetzt irgendwie ermöglichen, da jetzt in IPOs zu kaufen, würde ich auf keinen Fall machen. Mhm. Also
Also super spannend. Also ich meine, gerade auch, weil jetzt wir über Oscar hinaus ja viel von dir lernen können, was du da sozusagen am ganzen Herzen der, auch dieser ganzen Investorenszene drin bist. Nochmal ganz eine operative Frage, weil was mich interessiert bei Oscar ist, wenn man nur 6 Wochen Marketing machen kann, wie macht man das denn eigentlich? Yeah. Also das heißt, ihr pumpt das ganze Marketingbudget in diese 6 Wochen da rein und dann macht ihr irgendwie offensichtlich kein Sponsoring, weil das geht ja nicht für 6 Wochen, sondern dann macht man irgendwie alles in Google, alles in YouTube, alles in Fernsehen. Wie macht man das dann?
Ja, das ist da, so, also wir sind mittel, so, also ein Ort, in dem wir wirklich geschrumpft sind, und das war auch eine große Diskussionssache im S1 und so weiter, ist New York. Wir sind in New York, weil wir vor ein paar Jahren noch irgendwie 50.000 Mitglieder, mittlerweile sind wir unter 20.000. Und das ist deliberate, weil New York eben einfach kein guter Health Insurance oder Healthcare Market ist. Es ist zu sehr reguliert und auf die falsche Art und Weise. Ich bin generell ein Freund von Regulierung, aber in New York ist es einfach leider falsch gelaufen da. Und in New York haben wir einfach kein gutes Business. Und da haben wir das ab viel versucht zu schrinken. In allen anderen Staaten sind wir enorm gewachsen. Also da mal nochmal einen weiteren Datapunkt da. Vor ein paar Jahren noch, als wir in New York noch sehr aktiv waren, haben wir wirklich einmal im Jahr quasi komplett hier die U-Bahn vollgekleistert. Ein anderer Claim to Fame, der auch verbrieft ist, gibt es, glaube ich, im Wall Street Journal Artikel darüber, war, dass Oscar die erste Tech-Startup, Venture-Funded-Startup war, das jemals in der New York U-Bahn im Subway-Advertisement hat. Wenn du heute mal in der U-Bahn hier bist, ist alles Tech-Startups. Wir waren damals echt die Ersten, die es gesagt haben. Es gab ein legendäres Meeting mit zwischen uns und den ganzen Partnern von Kosler Ventures, von Note Kosler, einer von unseren frühen Investoren. Und da waren die ganzen Investoren da irgendwie, ich weiß noch, der Keith Reboys, for example, der heute ja auch ein großer Cryptocurrency-Fan ist, ein Open Door und so weiter. Und die haben uns fast gefeuert, weil sie sagten, you guys are fucking idiots forever in the subway, nobody does that, that's a dumb idea, you should have to be doing everything online. Also alles irgendwie Google Ads und so weiter. Und wir dachten damals echt, Insurance ist eine Sache, die du nicht irgendwie einfach nur kaufst, damals noch zumindest, wenn du irgendwie eine Online-Ad klickst. Das war damals auch genau noch so. Und es war wirklich so, dass New Yorker noch heute Oscar oft irgendwie kennen, oh, you guys are the one with the subway ads. Ihr seid die Leute mit den mit irgendwie der U-Bahn-Advertising, wo wir schon seit 5 Jahren nicht mehr gemacht haben. Und das ist halt genau ein Punkt darin, dass wir echt enorm präsent waren in 4 Wochen und dann nie wieder danach. Und also das ist eine komische Sache an unserem Marketing. Mittlerweile machen wir es ein bisschen cleverer. Wir haben da so Brand-Marketing unter den Jahren verteilt. Wir können mit unseren Ärzten so ein bisschen mehr machen. Und wir haben halt ein bisschen mittlerweile ein großes Broker- und Agentennetzwerk, was auch sehr ironisch ist, weil wir eigentlich dachten, oh, Oscar Online Everything, der größte Teil von Oscar momentan wird von Agenten verkauft. Und ein Grund ist, dass ein Großteil der Leute in dem Obamacare-Markt sind niedrigeres Einkommen, Leute im niedrigeren Einkommenbereich. Das sind Putzkräfte, das sind quasi Halbtagsrestaurantkräfte und so weiter. Und in den USA ist es nochmal ein sehr viel niedriger Einkommenslevel als in Deutschland zum Beispiel. Also in den USA ist irgendwie größere, höheres Average in Deutschland, niedrige Volatility. Wenn ich Amerikaner mich fragen, explain Germany, sage ich immer, higher average, lower volatility. America, lower average, higher volatility. Ja? Das ist eine sehr simple Formel. Und diese niedrigen Einkommensleute, die kannst du echt am besten erreichen, wenn du irgendwie jemanden hast, der in die lokale Kirche geht und den quasi irgendwie schönen Stand hier, Oscar im Hintergrund, irgendwie Aufkleber verteilen und irgendwie sagen, hey, ja, ich habe eine tolle Insurance Company für dich hier. Und so verkaufen wir einen großen Teil der Policen.
Aber sag mal, was mich jetzt gerade bei deiner New York-Erklärung noch überrascht hat, ist, ihr seid von 50.000 wieder runtergegangen. Das heißt, ihr habt schon auch ziemlich viel Churn. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man einmal eine Versicherung verkauft oder gekauft hat, dann ist es so, zumindest in Deutschland mein Gefühl, dann ist man da locked in für Jahre oder Jahrzehnte vielleicht. Bei euch scheint es ja schon sehr volatil, dass man da irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder rauschurnt.
Genau das ist einer der großen Fragepunkte der Public Markets und auch mit Rechts. Also wenn jetzt mal, was ich mir nie erklären kann, ist, warum Companies wie Chime und irgendwie die Neobanks, Nubank, whatever, warum die so einen riesen Valuation Gap zu uns haben. Das verstehe ich überhaupt nicht. Weil Banking way more competitive ist than Insurance. Goldman Sachs ist eine viel intelligentere Company als jetzt irgendwie die US Health Insurers oder sowas. No offense. Ja. Und die müssen mit denen competen. Und ein Grund ist, dass eben, wenn du mal so einen Bank-Account hast, bist du wahrscheinlich erstmal für eine Weile drin. Für meine wird es das auch irgendwann wieder ändern, by the way. Wenn jeder mal irgendwie 5 Banken, Neobanks hat, dann kannst du auch sehr schnell dazwischen hin und her wechseln. Aber im Obamacare Markets war das in den letzten Jahren so, dass der Churn, dass es einige Leute gibt, die wirklich so sagen, give me the lowest price and I don't care about the rest. Und die wechseln dann quasi Jahr für Jahr. Das ist eine Folge, eine Sache. Die andere Sache ist, dass eben Leute Obamacare nur kaufen können, wenn sie von ihrem Job keine Versicherung bekommen. Und es gab viele Leute, die irgendwie ein Jahr mal irgendwie Freelancer sind, dann wieder für Google arbeiten, dann wieder Freelancer. Und die kommen dann quasi raus aus Oscar, kommen wieder rein in Oscar und so weiter. Und da sehe ich die Märkte hintrenden zu mehr Retention. Und wir wollen auch zeigen, dass wir nochmal eine höhere Retention haben von den Sachen, die wir so machen. Das ist eine andere Sache. Du hast ja vorher gefragt, was irgendwie wir so sehen als Impact. Wir sehen ganz klar, wenn du in Oscar Virtual Primary Care drin bist, also einen Oscar Hausarzt hast oder sowas, hast du eine höhere Stickiness, als wenn du das nicht hast. Und das sind so Sachen, wo wir uns herauslösen können, glaube ich. Und je mehr der amerikanische Markt in Richtung auf Individualisierung geht, also je mehr auch irgendwie Firmen sagen, kauf doch einfach mal hier im offenen Markt Oscar oder sowas, desto mehr können wir unsere Kundenbasis quasi bauen und verteidigen. Und das ist ein guter Punkt.
Okay, also ich glaube, Kasper, wir überziehen hier mit maßlos, weil es so spannend ist. Am liebsten, ich glaube, wir müssen auch so langsam zum Ende kommen. Ich würde noch eine allerletzte Frage, weil das irgendwie wir gerade so ein bisschen fast schon ungewöhnlich war, denn die meisten, mit denen wir sprechen aus der Tech-Branche, die sind natürlich auch immer so super krypto-bullish. Ja? Das hast du gerade so ein bisschen angedeutet, gerade im Nebensatz. Boah, das muss ich aber wieder ein bisschen runterkommen. Und da, es klang so, als wenn du so ein bisschen einer wärst, der jetzt nicht so auf diesem Mainstream-Tech-Krypto ist, das neue Gold und das wird jetzt alles auf 100.000 gehen, sondern dass du da ein bisschen skeptischer bist.
Keine Laseraugen, ja?
Wenn man als Deutscher kein Skeptik ist, dann bist du ja nicht richtig Deutsch, ja. Ich habe einen Tiny Authority, glaube ich, um über Krypto zu reden. Okay, ist small, aber existiert, glaube ich, schon. Die Arbeit, die wir damals in Stanford gemacht haben, das war 2001, 2002, 2003, so in dem Bereich. Wir haben das war so der Zeitpunkt, an dem die ersten Peer-to-Peer-Netzwerke quasi populär wurden. Also Napster natürlich, kennt ihr ja auch noch. Ja. Irgendwie Kazaa war damals sehr populär. Irgendwie hier File runterladen von irgendwie Kumpels, die irgendwie auf dem Peer-to-Peer-Netzwerk sind und so weiter. Und das war alles sehr populär, als wir nach Stanford kamen. Und ein Kumpel von mir, der dort ein PhD damals machte und der dann eine Firma an Google verkauft hat und mittlerweile dann im MIT war und so als Professor und so weiter. Und ich haben damals uns einen Algorithmus ausgedacht. Weil ich habe damals angefangen, daran zu arbeiten, wie man eigentlich in Chaotic Networks, also Peer-to-Peer-Networks, Daten speichern kann. Also du hast quasi irgendwie so ein Netzwerk, wo irgendwie alle spontan erscheinen können und wieder verschwinden können und so weiter. Du hast keine Kontrolle über die Connections dazwischen. Wie kannst du da das Data discovern? Also wenn du irgendwie 1000 Computer hast, kannst du alle 1000 fragen, aber das scaled nicht. Das ist quasi lineares Scaling. Das wird viel zu lange dauern. Und die Idee, die ich damals hatte, war quasi so einen riesengroßen multidimensionalen Würfel zu bauen. Ja, dann kannst du quasi zeigen, dass das logarithmisch skaliert und so ein Zeug und so weiter. Und dann die Folgeidee davon war dann, das war mit meinem Kumpel dann, dass wir gesagt haben, okay, in so einem Netzwerk, wie kannst du quasi Trust erzeugen zwischen zwei Computern, die sich nicht kennen? Wie kannst du alle Interaktionen nehmen, die dieser Computer mit dem Netzwerk hatte, und die bündeln in ein Trust-Metric für diesen Computer, die alle anderen quasi queryen können? Ja, eigentlich ganz schwierig. Und da haben wir damals einen Algorithmus entwickelt, der heißt Eigentrust. Und das ist auch eins der meistzitierten Paper in den letzten, glaube ich, 20 Jahren oder sowas noch im Bereich Computer Science. Also für lange Jahre war das so im Top 30 aller Paper, mit dem BitTorrent-Paper, mit dem ursprünglichen PageRank-Paper von Google Foundation und so weiter. Das war so recht influential für eine Weile. Und Eigentrust gibt es auch einen Wikipedia-Entry für. Ich habe mal gehört von meinem Kumpel, dass der Vitalik Buterin, der Ethereum-Founder, dass das eins von den Papern ist, dass er quasi als Reading-Material Leuten gibt, die seine Foundation joinen, ja, das Eigentrust-Paper. Also es gibt, glaube ich, ein paar Cryptocurrencies, die direkt darauf aufbauen. Also diese Ideen damals waren wirklich so, Distributed Hash-Tables und so weiter, waren damals schon da. Und ich will auf keinen Fall irgendwie jetzt claimen, dass wir hatten nicht die Idee, das irgendwie eine Currency umzutauschen. Das war leider die Idee, die wir nicht hatten. Und aber ich kann dir sagen, wir haben damals sehr stark uns Gedanken gemacht, wie man das eigentlich kommerziell benutzen könnte. Wir hatten Patent darauf, Stanford's OTL, das Office dort, hat ein License darauf. eBay hat man irgendwie darauf geschaut, das zu verwenden oder sowas für diesen Algorithmus. Und egal, was wir uns angeschaut haben, wir kamen wieder zu zwei Sachen zurück. Distributed Infrastructure, okay? Also quasi wirklich den Core-Infrastructure-Layer zu distributen und zu anonymisen, ist nützlich, wenn du Bandwidth-Costs sparen willst, also keinen Centralized Server dafür bezahlen willst oder wenn du was Illegales machen willst. Wir haben keine einzige andere Idee für guten Use Case gehabt. Und noch eine weitere Geschichte. Die Gründer von Skype und Kazaa, man ja die gleichen Typen, ja, haben dann danach Juiced gegründet. Kennt mittlerweile kein Mensch mehr. Das war ein Video-Sharing-Startup, das auch quasi auf der Kazaa, auf der Skype-Technologie aufgebaut hat. Also quasi Peer-to-Peer-Video-Sharing. Das kam zum ähnlichen Zeitpunkt raus, als YouTube auch rauskam. Was war long-term, was ist passiert? Keine Sau interessiert sich dafür, wo dein Video herkommt. Wie Keyboard-Katze zum Beispiel. Ja, viel besser für den End-User, einen zentralen Server zu haben, der schnell läuft und wo du irgendwie draufgehen kannst und zack. In Crypto allgemein ist der schwächste Entry-Punkt definiert die Security deines ganzen Netzwerks. Und das ist das Problem von Crypto, für meine Begriffe, das bis heute noch keiner gelöst hat.
Und diese ganze reine spekulative Investieren nach dem Motto, Bitcoin ist das neue Gold und das ist sozusagen einfach ein Storage, wo man halt reingeht und dann das Geld irgendwie wachsen lässt oder einfach anlegt für eine Weile und dann wieder rausholt, so wie man es mit Gold auch macht. Das hat ja jetzt mit der Technologie nur noch am Rande zu tun eigentlich.
Ja, also stimmt, deswegen würde ich jetzt nicht mehr irgendwie sagen wollen, wo die Preise hingehen, weil die ganz klar wieder von diesen Flows getrieben sind. Ja, aber das, wenn langfristig gesehen da keine Utility ist, dann habe ich einfach meine Zweifel, dass da jetzt irgendwie wirklich, dass das wirklich so gut sein wird. Wie sagte jetzt gerade noch gestern ein Hedgefonds-Kumpel von mir, dass die gesamte Cryptocurrency Valuation, glaube ich, genauso viel ist wie Apple. Apple irgendwie 3 Trillion oder sowas jetzt, ein Cryptocurrency Valuation mit 3 Trillion oder sowas. Also von daher eigentlich nicht sehr viel. Und da jetzt zu sagen, oh, that is already an asset class in of itself, Bullshit, it's not an asset class. Mhm. It's like one public stock. Genau. also darauf würde ich mich nicht zu verlassen, dass das jetzt irgendwie schon, dass die asset class arrived ist und dass das nicht mehr weggehen wird und so weiter. Pff, genau, Apple genau in 10 Jahren wieder runter sein auf 1 Milliarde oder sowas. Brauchst nur uns zu fragen.
Ja. Und NFTs oder sowas siehst du auch nicht als einen Anwendungsfall, der jetzt in den letzten Monaten zumindest populär war?
Im Gaming-Bereich, als wir damals unsere Games hatten, ja, also hatten irgendwie so, wir haben ein Farm-Game gehabt, ein Café-Game und so weiter. Scarcity of Items, Digital Items, funktioniert auch damals schon. Also da jetzt irgendwie so eine ganz tolle Kuh zu malen oder sowas für eine Farm, die nur 5 Leute kaufen können, auf jeden Fall kriegst du da mehr Geld für, als für eine normale blaue Kuh oder sowas oder schwarze Kuh oder so. Ja. Also diese so Assets, die was wert sein können digital, das glaube ich auf jeden Fall. Ich verstehe nicht, warum man dafür eine Distributed Infrastructure braucht. Das ist alles Core Gatekeeper. Ja, das sind alles irgendwie, klar, kannst du irgendwie in League of Legends ein teures Item haben, aber League of Legends kann das auch ihrem Server runnen, der braucht keine Distributed Servers dafür. Die andere Sache, wo ich dachte, dass es interessant sein könnte für Distributed Infrastructure, wäre, wenn du die Tatsache, dass deine Infrastructure jetzt distributed ist und systematic ist, dafür benutzen kannst, um eine bestimmte Industrie mehr zu systematisieren. Okay, lass mal ein Beispiel geben. Ich war damals bei Bridgewater in 2008, als das alles quasi in den Arsch ging, ja, die ganze Weltkrise und so weiter. Und Bridgewater war damals sehr vorneweg in Bezug auf, wo das alles so hinführen würde. Die hatten sehr früh, hatten die so Calculations, dass die Bank Balance Sheets irgendwie bankrupt sein werden, wenn die Indexes weiter fallen und so weiter und irgendwie Liquidity Issues und so weiter. Problem, wisst ihr ja auch noch von damals, waren zum großen Teil diese seltsamen Kontrakte, die Banken damals hatten, die CDOs, die sogenannte Gaussian-Copula-Formula, diese ganzen Sachen, wo irgendwie alle dachten, Risiko wäre distributed und jeder wäre so quasi diversified, aber die Diversification-Formulas funktionierten nicht. Und wenn einer die Chance gehabt hätte, eine totale Bird's-Eye-View zu haben ins Financial System, hättest du gesehen, dass die Diversification quasi eine Illusion ist und dass die Banken eigentlich alle scheiße halten, dass die Preise runtergehen werden. Ja, da hättest du schon sehen können damals. Und der Grund, warum einige Leute gesagt haben damals, dass das in die Luft geflogen ist, war eben, weil die Derivatives Markets in den USA alles Over-the-Counter-Markets sind und du quasi die ganze Logik von Kontrakten quasi so eigentlich aufgeschrieben war. Die waren noch nicht mal in Excel-Spreadsheets oder in irgendwie Python-Codes, die waren alle irgendwie aufgeschrieben. Das heißt, du hättest echt irgendwie Lawyers anheuern müssen und irgendwie Contracts lesen müssen, um zu sagen, wie dieser CDO und dieser CDO funktioniert. Und theoretisch gesehen, wenn es eine gigantische Python-Codebase gäbe, die alle Financial Instruments in Real-Time settlen würde, wenn die Financial Markets so funktionieren würden, könnten die Regulierer quasi von oben nach unten und alle Banken komplett sagen, hier ist my risk exposure, hier ist probabilistically 95% conservative interval, wie das halt funktionieren wird, theoretisch. Und theoretisch könntest du das mit Ethereum, mit der Blockchain machen, wenn das irgendwie alles so Smart Contracts sind und so weiter. Da sage ich, also das ist theoretisch ein interessanter Gedankenpunkt. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, warum das auch ich für schwierig halte. Und das ist das US Healthcare System. Das US Healthcare System könnte meiner Begriffe nach das größte System sein, größte Dollarvolumen sein, 4 Trillion per Year, das auch quasi komplett systematic settlement hat. Das heißt, wir haben Contracts mit Hospitals und mit Physicians und so weiter, mit Pharma Companies, wo recht komplexe Regeln drinstehen. Und die sind alle standardisiert und die sind alle in Computercode und so weiter, in oft sehr alten Claim-Systemen. Wie gesagt, Claims of the 80s whatever, or 90s, whatever, right? Aber die sind alle theoretisch quantifiziert in Computercodes. Und selbst im US-Gesundheitssystem hat man eine Auto-Adjudication-Rate von etwa 85%. Das heißt, 15% aller Claim-Settlements müssen manuell gemacht werden, weil irgendwie ein Arzt was falsch aufschreibt oder irgendwie ein Code nicht stimmt oder irgendwie Transmission-Error und so ein Zeug. Ja? Und für mich ist das ein Riesenbeispiel dafür, dass diese Idee, dass man eine Volkswirtschaft komplett in Python-Code umschreiben kann, total impraktikabel, wo wir momentan stehen. Und Ethereum hat für das Problem keine Lösung. Das ist eine Solution search of a Problem. Da müsste man andere Lösungen zu bringen, zum Beispiel irgendwie bessere Code irgendwie Documentation, also so ein Zeug. Ja. Also immer lange Geschichte, aber...
Wir haben fast einen zweiten Podcast hier. Ja,
also wir müssen überlegen, ob wir zwei Teilen machen. Das ist Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank, was du da also auch an, sagen wir mal, längst über Oscar hinausgehende Erfahrung so reinbringst. Also es ist wirklich super. Ich glaube, wir brechen jetzt einfach ab, auch mit Respekt für deine Zeit und
ich gucke mal wieder drauf. Ja, ich sollte, glaube ich, mal wieder hier mit Oscar weitermachen.
Genau. Also da wollen wir auch nicht schaden. Also vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Chance in einem Jahr oder so auf ein Update und wir drücken natürlich die Daumen, dass irgendwie das auch wieder nach oben läuft.
Gut, vielen Dank, Leute.
Vielen Dank dir.
Jo. Vielen Dank für deine Zeit.
Bis dann.
Ciao.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.